Deutschlandfunk. Der Tag.
Herr Brehm ist der traurige negative Spitzenreiter, wenn es um Armut geht. Gerade Bremerhaven.
Ja, gar nicht mal so witzig, was Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband da sagt. Aber was heißt Armut denn in diesen Fällen konkret? So viel vorweg, es kann Arbeitslosigkeit heißen, prekäre Beschäftigung, Schulden oder vielleicht sogar Analphabetismus. Diese Facetten von Armut, die lassen wir uns gleich erklären. Vorher schauen wir auf den Paragraphen 219a. Den hatte die Bundesregierung ja Anfang des Jahres reformiert und trotzdem wurden deshalb jetzt wieder Ärztinnen verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und wie, zum Beispiel über Risiken und Nebenwirkungen von Behandlungen. Die Medizinerin Christine Hähnel wurde jetzt erneut verurteilt und bei dem Prozess hat sogar die Richterin Zweifel an der Gesetzesreform geäußert. Es geht um Informationsfreiheit für ÄrztInnen und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, so Hähnel.
In Deutschland ist es erlaubt, dass Frauen fehlgeleitet werden, in falsche Informationen gegeben werden, diffamierende Holocaust-Vergleiche gemacht werden. Aber es ist nicht erlaubt für uns Fachleute, sachlich und seriös zu informieren. Und das ist ein Skandal, das muss sich ändern.
Wir schauen uns diesen Fall gleich genauer an. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Anfang des Jahres haben Union und SPD den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch reformiert. Der besagt, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, die ist nicht erlaubt. Das neue Gesetz soll aber immerhin Informationen möglich machen. Familienministerin Giffey, SPD, hat die Reform im Bundestag leidenschaftlich verteidigt.
Wir haben erreicht, dass in Zukunft jeder Arzt, jede Ärztin in Deutschland darüber informieren darf, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Es ist das, was möglich war, und es ist eine deutliche Verbesserung, die Information für die Frauen zu verbessern und die Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte auch.
Nun gibt es ÄrztInnen, die sagen, das reicht uns so nicht. Wir sehen unsere Informationsfreiheit eingeschränkt. Das sagt auch Christina Hähnel. Sie stand heute erneut vor Gericht in Gießen und wurde wieder verurteilt. Wollte sie aber auch so. Warum, das erklärt uns Dina Riese. Sie ist Reporterin der TAZ, war heute im Gerichtssaal und recherchiert seit langem zum Themenkomplex 219a. Ich habe sie auf dem Gerichtsflur erreicht. Dina, warum ist Christina Hähnel heute wieder verurteilt worden?
Das Gesetz sagt jetzt, dass Ärztinnen und Ärzte öffentlich darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Mhm. Sie dürfen aber eben nur genau das tun. Also sie dürfen nicht sagen, welche Methoden sie dafür anbieten, ob medikamentös oder operativ. Sie dürfen auch nicht wie Christina Hähnel über Risiken und Komplikationen, die es geben kann, informieren und so weiter. Und weil Hähnel sich weigert, diese Informationen nicht zu geben, weil die also immer noch auf ihrer Homepage stehen, deswegen hat sie sich immer noch strafbar gemacht.
Das heißt, sie dürfte theoretisch auf ihrer Homepage nur schreiben, ja, ich mache Schwangerschaftsabbrüche.
Genau, und dann dürfte sie, wenn sie will, noch einen Link setzen auf eine Liste, entweder auf der Seite der Bundesärztekammer oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die dann eine Liste haben, wo dann nochmal steht, welche Ärztinnen und Ärzte Abbrüche machen und wo man dann auch noch ankreuzen darf, ob man die jetzt medikamentös oder operativ macht. Diese Listen sind aber nach wie vor extrem unvollständig. Da stehen jetzt, glaube ich, noch nicht mal 300 Ärztinnen drauf.
Das heißt, ich muss dann, wenn ich Patientin bin, auch theoretisch nochmal abgleichen, aha, hier habe ich die Ärztin, bei der ich mich behandeln lassen möchte. Was macht die eigentlich? Was bietet die konkret an?
Genau, das heißt, das geht daraus noch gar nicht hervor aus der Webseite, aus dieser Liste nur möglicherweise, falls die Ärztin da überhaupt draufsteht. Und am Ende sucht man sich dann doch wieder durch die Gegend auf der Suche nach, weil es geht ja also nicht nur auch um die Methoden, sondern auch darum, dass manche Ärzte nur bis zu einer bestimmten Woche überhaupt Abbrüche machen und später dann aber immer noch im Rahmen des Legalen nicht mehr und so weiter. Und das sind ja alles relevante Informationen bei der Arztwahl.
Du hast eben schon die verschiedenen Optionen genannt, die es bei Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit auch einfach mal zur Information. Welche Optionen gibt es und was sind da die Unterschiede?
Also es gibt ganz grundlegend zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch mit einer Tablette, die dann eine Blutung auslöst. Mhm. Und das andere ist ein operativer. Und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Es gibt das Absaugen und das Ausschaben. Und die eine Methode ist schonender als die andere. Die andere wird aber immer noch ziemlich häufig in Deutschland gemacht, was auch damit zusammenhängt, dass hier sehr, sehr wenig in der Ausbildung und in der Weiterbildung von Ärztinnen zu Schwangerschaftsabbrüchen gemacht wird.
Sind ja schon sehr fundamentale Unterschiede dann auch in den Behandlungsmöglichkeiten, die die Ärzte da dann eben nicht, worüber die Ärzte nicht informieren dürfen. Nun wollte Hähnel ja tatsächlich heute auch verurteilt werden. Warum?
Sie wollte verurteilt werden, weil sie mit einem Freispruch natürlich selber aus dem Schneider gewesen wäre, aber nicht mehr den Weg zum Bundesverfassungsgericht hätte gehen können. Das wäre ja Quatsch, freigesprochen. Und ihr Ziel ist ja vor allem, diesen Paragraphen endlich zu kippen. Dafür muss sie beweisen, dass er verfassungswidrig ist, und dafür muss sie zum Bundesverfassungsgericht.
Warum genau hält sie den für verfassungswidrig?
Weil sie sagt, dass sie als die Fachfrau, die sie ja ist, Ärzte als Ärztin darüber informiert, was sie tut. Das ist ihre Berufsfreiheit. Und sie sagt, sie ist auch als Ärztin dazu verpflichtet, zu informieren über Möglichkeiten, aber auch über Risiken. Das wiederum ist dann die Informationsfreiheit der Frau. Das sind gibt auch ein Grundrecht auf freie Arztwahl. Also wir sprechen hier über Grundrechte. Mhm. Und dieser Paragraph schneidet das aus der Argumentation von Hähnel und ihrem Anwalt in einer unverhältnismäßigen Art und Weise.
Wenn wir jetzt aber auf die Bundesregierung gucken, die hat ja gesagt, Anfang des Jahres, als sie das neue Gesetz auf den Weg gebracht hat, das ist alles gelöst. Also wer hatten dann jetzt eigentlich recht?
Also die Union ist, glaube ich, zufrieden und findet das Problem gut gelöst. Aber die Union hat ja auch bekommen, was sie wollte. Die Union wollte ja nicht, dass Ärztinnen umfänglich, sachlich, öffentlich darüber informieren, was und wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Deren rechtspolitische Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker hatte mir mal im Interview gesagt, dass auch sachliche Informationen Schwangerschaftsabbrüche verharmlost, also keineswegs nur Werbung. Die SPD hingegen, von der hört man jetzt schon immer wieder aus verschiedenen Ecken, dass die Reform offensichtlich nicht weit genug ging. Und Johannes Fechner, dort der rechtspolitische Sprecher, hat mir nach dem Urteil gegen die Berliner Ärztin vor ein paar Wochen gesagt, dass das Gericht ja sehr deutlich gemacht habe, dass die Union schuld daran ist, dass jetzt alles immer noch nicht gut funktioniert.
Ist wieder eine politische Frage. Gucken wir auf die juristische Ebene. Wir haben ja heute dieses Urteil. Was haben denn da die Instanzen gesagt, also insbesondere die Richterin, die ja das Urteil gesprochen hat?
Die Richterin hat gesagt, dass sie jetzt nach diesem Gesetz, das ihr vorliegt, Hähnel verurteilen muss, weil nach dem Inhalt des Gesetzes Hähnel sich strafbar gemacht hat. Sie hat aber auch gesagt, dass diese Gesetzesreform vollkommen unsinnig ist, genau genommen. Und es strafrechtlich überhaupt keinen Sinn macht, eine sachliche Information zu einem medizinischen Eingriff, der rechtmäßig ist, zu verbieten. Es falle schwer, dafür Argumente zu finden. Und dass diese Reform des Gesetzes nicht gelungen ist. Das war ihre Wortwahl. Der Staatsanwalt hat das ähnlich gesehen. Und beide haben dann aber gesagt, sie sitzen jetzt da mit diesem Gesetz. Die müssen das anwenden als Strafgericht und können nichts anderes tun. Das sei dann Aufgabe von Politik oder Bundesverfassungsgericht.
Also ein Thema, was uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile dann wahrscheinlich beschäftigen wird, entweder auf der politischen oder der juristischen Ebene. Wenn wir nochmal so einen Schritt zurück machen, diesen Paragraphen 219a, den gibt es ja schon eine ganze Weile. Warum ist der denn jetzt insbesondere in den vergangenen Jahren zum Problem für einige Ärztinnen geworden?
Weil es jetzt gerade vor allem zwei Männer gibt, die diese Ärztinnen und Ärzte massiv und systematisch anzeigen, die also das Internet durchforsten, gucken, auf welcher Webseite finden sie einen Hinweis auf Schwangerschaftsabbrüche und dann Anzeige bei der Polizei stellen und die das auch sehr mit Nachdruck verfolgen, also die sich auch beschweren, wenn die Polizei nicht aktiv oder wenn die Behörden nicht aktiv werden, die Widerspruch einlegen, wenn das eingestellt wird und so weiter. Und so haben sie die Staatsanwaltschaften eigentlich vor sich hergetrieben. Deswegen gibt es jetzt plötzlich diese Prozesse. Und genau, und man kann es tatsächlich zurückführen auf quasi diese beiden Männer. Klaus Günther Ahn, der die Webseite Babycast betreibt, wo er Abtreibungen mit dem Holocaust gleichsetzt. Und Yannick Hendricks, der das irgendwie zu seinem Hobby erklärt hat.
Und das,
Ärztinnen anzuzeigen.
Das Ziel dieser beiden Männer ist, es soll keine Abtreibung mehr geben?
Das ist ihr Ziel, ja.
Du hattest eben schon mal angesprochen, dass die Ausbildung in dieser Hinsicht in Deutschland durchaus Defizite hat. Wie steht's denn insgesamt, wenn wir auf die Versorgungslage in Deutschland gucken? Finden Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch wollen, gut und schnell einen Arzt, eine Ärztin?
Ich würde sagen, sie finden einen oder eine gut und schnell, kommt darin sehr darauf an, in welchem Teil Deutschlands sie wohnen. Wenn sie in Berlin oder Hamburg wohnen, dürfte das kein Problem sein. Wenn sie aber in Bayern wohnen, kann es gut und gerne sein, dass sie 150 Kilometer fahren müssen, um zu einem Arzt oder einer Ärztin zu kommen. Und das besonders Dramatische daran ist, dass sich diese Situation noch verschärfen wird. Also das Statistische Bundesamt sagt, wir haben jetzt momentan 1200 ÄrztInnen ungefähr, die Abbrüche machen. Das ist, wenn man mal überlegt, dass es rund 100.000 Abtreibungen gibt, wirklich nicht viel. Mhm. Und es sind vor allem ältere Ärztinnen und Ärzte, die jetzt irgendwann alle langsam aufhören werden. Und mit Nachfolgerinnen sieht es schwierig aus.
Warum?
Weil das Thema wahnsinnig stigmatisiert ist, weil es wahnsinnig tabuisiert ist, weil man sich, wie Christina Hähnel und andere berichten, den Angriffen von AbtreibungsgegnerInnen aussetzt und weil das Thema auch nach wie vor, was bei einer Straftat, die der Schwangerschaftsabbruch ja offiziell ist, nicht so verwunderlich ist, im Medizinstudium kaum vorkommt. Und wenn, dann immer in dieser ethischen Diskussion, darf man das nicht, wann beginnt das Leben? Das heißt, MedizinerInnen werden schon in der Ausbildung überhaupt gar nicht dahin geführt, dass das vielleicht was ist, was man lernen und machen sollte. Hm. Dabei ist der Staat eigentlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es ein ausreichendes Versorgungsangebot gibt. Das scheint aber zunehmend schwierig zu sein.
Unter der Voraussetzung, dass man Schwangerschaftsabbrüche als normalen medizinischen Eingriff versteht.
Wie meinst du genau die Frage?
Naja, wenn du sagst, dass der Staat in der Pflicht ist, die medizinische Versorgung zu gewährleisten, das ist ja auf der Basis, dass man davon ausgeht, dass Schwangerschaftsabbrüche ein normaler medizinischer Eingriff sind. Diejenigen, die sich dagegen aussprechen, sagen ja, das ist eben kein ganz normaler medizinischer Eingriff, sondern da wird ein Leben beendet.
Ja, aber das ist tatsächlich auch keine Interpretationssache, sondern diesen Versorgungsauftrag, der steht so im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Also dazu sind Bund und Länder gesetzlich verpflichtet, ganz egal, wie man jetzt zu Schwangerschaftsabbrüchen steht.
Wie geht's denn jetzt nach dem heutigen Urteil gegen Christina Hähnel weiter?
Christina Hähnel hat ja direkt nach dem Prozess angekündigt, dass sie Rechtsmittel einlegen will. Bevor sie zum Bundesverfassungsgericht kann, muss sie aber ja noch durch die nächste Instanz, also das Oberlandesgericht in Frankfurt, und da auch wieder verurteilt werden. Das heißt, es könnte sogar sein, dass sie überholt wird. Denn in Berlin ist ja die Ärztin Bettina Gaber inzwischen rechtskräftig verurteilt. Und die überlegt auch, ob sie Verfassungsbeschwerde einlegen will. Und falls sie das tut, dann könnte sie tatsächlich noch vor Christina Hähnel beim Bundesverfassungsgericht landen. Das könnte jetzt aber alles noch eine ganze Weile dauern.
Kleines Pferderennen darum, wer als erstes beim Bundesverfassungsgericht landet. Dina, ich danke dir für diese Eindrücke vom heutigen Prozesstag und für die Informationen.
Ich danke dir.
Die Armut in Deutschland ist ein bisschen weniger geworden. Die Armutsquote ist gesunken, ein bisschen. Das sagt der Paritätische Gesamtverband, die Dachorganisation der Wohlfahrtsorganisationen in Deutschland. Aber der Paritätische schlägt trotzdem Alarm, weil die Unterschiede eben immer größer werden. Es gibt einige Regionen, in denen wohnen ganz besonders viele arme Menschen. Neben Ostdeutschland ist es auch Nordrhein-Westfalen, hier insbesondere das Ruhrgebiet. Und wenn wir hier über Armut reden, dann reden wir über sogenannte relative Armut. Das heißt über die Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens haben. Und wenn wir auf die Bundesländer gucken, dann ist die Armutsquote in Bayern am geringsten, 11,7%, und in Bremen am höchsten, 22,7%. Gesamtdeutsch Armutsquote 15,5%. Nun lässt sich Armut ja gerade mit Blick auf eigentlich reiche Industrienationen immer ein bisschen schwer definieren, finde ich. Weil immerhin haben hier zumindest noch die meisten Menschen ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Aber es fehlt ihnen oft an Möglichkeiten der Teilhabe und vor allem an der Möglichkeit, selbst etwas an ihrem Status zu ändern, also aus der Armut rauszukommen. Und das gucken wir uns jetzt für Bremen an, mit Felicitas Böselager, unserer Landeskorrespondentin, die ihr Bundesland aber erstmal mit Blick auf den Vergleich zu anderen in Schutz nehmen musste.
Noch einmal eine Lanze für das Bundesland brechen. Bremen hat immer das Problem, dass es bei solchen Vergleichszahlen als Großstadt mit anderen Flächenländern verglichen wird. Und wenn man es mit anderen Großstädten vergleichen würde, dann würde es wahrscheinlich in vielen Städten, zum Beispiel im Ruhrgebiet, ganz ähnlich aussehen wie in Bremen, weil Großstädte per se ein Problem mit Armut haben. Das hat auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung im Frühjahr ergeben. Das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel ein Grund ist, dass die Infrastruktur für arme Menschen in Bremen, in Großstädten einfach besser ist. Es gibt Billigsupermärkte, man braucht kein Auto. und es gibt mehr Beratungsangebote. Also das würde ich gerne noch einmal in Relation stellen, was nicht bedeutet, dass Bremen kein Armutsproblem hat. Also man muss da schon hingucken, aber das ist ein Problem von vielen Großstädten in Deutschland.
Okay, dann gucken wir genauer hin. Wie ergibt sich diese hohe Armutsquote? 22,7%, sagt der Paritätische. Warum so viele arme Menschen in Bremen?
Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist die hohe Arbeitslosigkeit in Bremen. Die liegt bei 9,8%. Und wenn man das mit dem Bundesdurchschnitt vergleicht, ist es eine sehr hohe Zahl, nämlich 3,1%. Und wenn man hier in einzelne Stadtteile guckt, ist es noch viel höher als 9,8%. Dann gibt es hier viele prekär Beschäftigte, die so wenig verdienen, dass sie trotzdem als arm gelten, obwohl sie erwerbstätig sind. Und das sagt auch der Bericht heute, dass eben nicht nur Arbeitslose davon betroffen sind, sondern vor allen Dingen auch Erwerbstätige, die einfach zu wenig verdienen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind Alleinerziehende. In Bremen ist fast jede dritte Familie eine Einelternfamilie und davon sind 67,8% von der Grundsicherung abhängig.
Wenn es so viele Menschen gibt, die super wenig verdienen oder tatsächlich arbeitslos sind, merkt man das in der Stadt irgendwie? Äußert sich das irgendwie?
Ja, da würde ich gerne mit dir durch Bremen spazieren gehen. Also wenn man ankommt am Hauptbahnhof, dann sieht man das. Da sind viele Obdachlose. Und wenn man dann in verschiedene andere Viertel geht, dann sieht man davon überhaupt nichts. Es ist eine sehr reiche Stadt auf der anderen Seite. Es gibt viele Millionäre, es gibt sehr gut laufende Firmen und es gibt eben Viertel, da fällt es einem sofort ins Auge. Das ist, kommt ganz darauf an, wo man sich auffällt in dieser Stadt. Man kann der Armut auch aus dem Weg gehen in Bremen.
Aber wenn man nach Bremerhaven fährt, dann kann man der Armut nicht mehr aus dem Weg gehen, oder?
Ja, vor allen Dingen nicht, wenn man nach Bremerhaven-Lehe geht. Das galt immer so als das Armenhaus Deutschlands. Das ist auch ein Titel, mit dem die Bewohner in Bremerhaven-Lehe sehr zu kämpfen haben, weil sie das Gefühl haben, sie kommen auch also von diesem Branding gar nicht mehr weg. Andererseits, wenn man durch dieses Viertel geht, fällt es einem auch sofort ins Auge. Das ist ein sehr schönes Gründerzeitviertel, altes, ganz tolle Altbauten. Und gleichzeitig ist es auch gruselig, weil die ganzen Fenster zum Teil eingeschlagen sind, die Türen sind verrammelt, die Fassaden bröckeln und man sieht so richtig den Verfall einer Stadt.
Also da steht auch konkret Wohnraum einfach leer.
Ja, ja, ganz viele Schrottimmobilien gibt's da.
Das würde man sich in Berlin ja eher wünschen, dass man irgendwie ein bisschen Leerstand ist.
Aber ja, das hat auch ein Investor gewittert in Bremerhaven und hat ja jetzt viele der Schrottimmobilien saniert. Aha. Und da merkt man auch, dass sich richtig was tut in der Stadt, weil besonders in diesem Stadtviertel, ich habe ja eben schon gesagt, dass es Viertel gibt in Bremen und Bremerhaven, die noch eine viel höhere Arbeitslosenquote haben. Also in Lehe liegt die Arbeitslosenquote bei 29%. Nochmal zur Erinnerung, der Bundesdurchschnitt ist 3,1.
Wahnsinn.
Und die Kinderarmut liegt bei 48%. Das ist auch eine irre Zahl. Und das ist eine Armut, die sich zum Teil über drei Generationen vererbt. Da sind die Großeltern arbeitslos geworden durch den Strukturwandel am Hafen. Und die Kinder haben jetzt immer noch keine Perspektiven und es fehlen Vorbilder. Und dadurch, dass neue Menschen in dieses Viertel ziehen, weil diese Häuser saniert werden, junge Familien, Normalverdiener dahin ziehen, haben diese Kinder auf einmal neue Vorbilder und können sich vorstellen, nicht mehr, das haben die auch so konkret gesagt, nicht mehr Hartz IV zu werden. Also das ist ein ganz wichtiger Hebel, ist eine Durchmischung von solchen Stadtteilen. Da passiert noch ganz viel anderes, aber das ist ein Punkt, wo man solchen Stadtteilen helfen kann, sich aufzurappeln.
Die Schwierigkeit, dann aus der Armut wieder rauszukommen, das hast du ja auch bei deinen Recherchen zum Thema Überschuldung festgestellt. Da warst du zuletzt unterwegs. Auch das ist ja ein großes Thema in Bremen. Magst du erzählen, inwiefern verbreitet?
Ja, das erschließt sich schon daraus, was wir am Anfang besprochen haben. Da habe ich ja gesagt, dass Arbeitslosigkeit und Alleinerziehende hier ein Problem für Armut sind. Und das sind auch zwei der Top-Gründe für Überschuldung. Also die drei Gründe sind Arbeitslosigkeit, Krankheit und Trennung oder Scheidung. So geraten die meisten Menschen in eine Überschuldung. Und das passiert schleichend, beziehungsweise entweder schleichend oder so plötzlich, dass es eigentlich jedem von uns passieren könnte. Man muss sich das so vorstellen. Stell dir vor, du hast einen anständigen Job und verdienst monatlich dein Gehalt. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist genau richtig, dass du damit leben kannst.
Kann ich bestätigen.
Und dann geht deine Spülmaschine kaputt. Und du kaufst dir eine Spülmaschine, hast aber nicht so viel beiseite gelegt, dass du sie auf einmal zahlen kannst. Deswegen kaufst du sie auf Raten. Das Gleiche machst du mit deinem Fernseher und dann gehe ich davon aus, hast du auch noch einen Streaming-Anbieter im Abo oder vielleicht sogar zwei.
Ja.
Und du hast einen Handyvertrag, den du bezahlen musst und der hat auch eine Laufzeit von 2 Jahren, da kannst du jetzt nicht sofort raus. Mhm. Und jetzt sagt dein Arbeitgeber von heute auf morgen, du verlierst leider deinen Job oder ich meine, was ja auch passieren kann, wir entfristen dich nicht, das war's.
Mhm.
Und dann stehst du auf der Straße und musst aber diese Schulden abbezahlen und hast diese Abos, aus denen du nicht sofort rauskommst und hast gleichzeitig das Problem, dass du eigentlich dir einen neuen Job suchst und dass es auch ein psychisches Problem ist, für viele Menschen ihren Job zu verlieren. Also ein Selbstwertproblem. Und das sind so viele Belastungen auf einmal, dass die Menschen nicht in der Lage sind, sich um ihre Schulden zu kümmern, ihre Finanzen zu sortieren. Genauso, wenn sie krank werden oder wenn eine Trennung kommt. Und so wachsen ihnen ihre Schulden dann über den Kopf.
Summiert sich dann wahrscheinlich am Ende auch auf, wenn ich dann nicht so schnell einen neuen Job finde, irgendwie noch meine Wohnung bezahlen muss, die vielleicht dann auch zu teuer ist, weil das Amt es nicht trägt. Also am Ende kommt man quasi in so eine richtige Spirale rein.
Ja, das ist, Miete ist ein Riesenproblem dabei auch, dass viele Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können und dann auch anfangen, nicht zu verdrängen, das ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern eher die Probleme so lange vor sich herzuschieben. Sich nicht mehr trauen, die Post zu öffnen. Und also als ich da mit den Schuldnerberatern und mit dem Privatinsolvenz, Insolvenzverwalter heißen die, da habe ich richtig Beklemmungen gekriegt, als sie mir das erzählt haben und dachte so, Gott, ich muss nach Hause sofort alle meine Schulden bezahlen. Also man kann sich richtig gut vorstellen, wie man in so eine innere Abwärtsspirale kommt.
Ist ja letztlich auch ein Tabuthema, also überhaupt über sowas wie Schulden zu reden.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen nicht aus der Überschuldung rauskommen. Also es gibt in Deutschland ungefähr, schätzt man, 6 Millionen Überschuldete. Das sind sehr viele deutsche Großstädte zusammengefasst. In die Privatinsolvenz gehen aber unter 100.000, also nur ein Bruchteil. Und das liegt vor allem daran, dass die Leute sich so schämen. Das liegt auch an dem Wort Schuld. Das ist, dass man schuldig ist. Aber Leute, die überschuldet sind, das hat mir auch die Schuldnerberaterin gesagt, das sind keine Verbrecher. Aber die Leute kommen immer zu ihr und erzählen ihre ganze Lebensgeschichte, wie um zu beweisen, dass sie keine schlechten Menschen sind. Und der Schritt zur Schuldnerberaterin zu gehen und zuzugeben, dass man ein Problem hat und sich helfen zu lassen, das ist so eine große Hürde, dass viele Menschen das nicht machen. Das ist das eine, die Schuld, und das andere ist Unwissen. Viele wissen nicht, dass sie sich helfen lassen können, dass es die Privatinsolvenz in Deutschland gibt. Das ist eine zweite Chance, die uns das Gesetz gibt, dass wir nach spätestens 6 Jahren schuldenfrei sein können.
Das ist jetzt nur ein klitzekleiner Teilaspekt des großen Themas Armut, dem wir uns ja hier von verschiedenen Seiten zu nähern versuchen. Es ist ein großes Thema, wo man, glaube ich, gar nicht alle Aspekte abdecken kann. Aber einer, mit dem du dich in deinen Recherchen zuletzt auch auseinandergesetzt hast, da kommen wir dann in den Bereich Bildung und vielleicht auch in den Bereich von sich selbst raushelfen können aus der Armut. Das ist Analphabetismus. Also Menschen, die gar nicht lesen können, die gar nicht die Briefe vom Amt lesen können, geschweige denn ihnen antworten können. Inwieweit ist das in Bremen ein Problem?
Ja, das ist auch wie in vielen Städten, Großstädten in Deutschland, ein Riesenproblem. In Bremen gibt es 60.000 Analphabeten. In Deutschland schätzt man ungefähr 6 Millionen auch. Und 60% der Analphabeten, man sagt funktionalen Analphabeten in Bremen und Bremerhaven, haben keinen Schulabschluss. Also da sieht man, dass es wirklich ein Bildungsproblem ist. Ich war gestern in Bremerhaven-Lehe wieder in so einem Lerncafé, wo Menschen sehr niederschwellig anfangen können, ihr Lese- und Schreibkompetenzen zu verbessern. Und die haben mir, da waren 10 Leute, die haben mir alle durch die Bank erzählt, dass sie als Jugendliche durchs Raster gerutscht sind. Also was ich eben auch über Lehe gesagt habe, dass da Vorbilder gefehlt haben. Die hatten abwesende Eltern, niemanden, an dem sie sich aufrichten konnten, an dem sie sehen konnten, es lohnt sich, Lesen und Schreiben richtig zu lernen. Dann sind sie in der Schule durchs Raster gerutscht und dann haben sie sich zum Teil 20, 30, 40 Jahre ohne Lesen und Schreiben zu können durchs Leben geschummelt.
Wahnsinn.
Und man kommt aber sehr, sehr schwer an die Analphabeten ran, weil du kannst keine Plakate aufhängen und sagen, bitte kommt, hier ist ein Lerncafé, weil das können sie ja nicht lesen. Und also sind die abhängig von Mund-zu-Mund-Propaganda. Viele funktionale Analphabeten leben aber in sogenannten leben mit sogenannten Mitwissern zusammen und geraten in Abhängigkeiten, sodass diejenigen in ihrem Umfeld, die lesen können, ihnen auch nicht helfen können, weil sie es gut finden, dass diese Menschen von ihnen abhängig sind.
Ah, perfide.
Also es gibt ja ganz viele, ganz verschieden gelagerte Probleme. Aber was ich eben gestern auch gesehen habe, es gibt Möglichkeiten daraus. Hm. Habe ich mit einem Menschen gestern gesprochen, der hat jetzt einen Job und der hat so alles vereint, zufällig, worüber wir heute geredet haben. Der ist am Samstag seine Privatinsolvenz losgeworden. Der hat mir gestern einen flüssigen Text vorgelesen und er ist nicht mehr arbeitslos. Also es gibt Wege raus. Man muss, glaube ich, nur sehr viel mehr darüber reden und irgendwie versuchen, an diese Menschen ranzukommen.
Gibt's denn, wenn wir jetzt mal auf die politische Ebene gucken, Bremen wird ja inzwischen von einem rot-rot-grünen Bündnis regiert. Gibt's da politisch Ansätze, was gegen all diese Probleme, die zum Themenkomplex Armut gehören, zu tun?
Ja, also die Koalition hat sich von Anfang an auf ihre Fahne, also beziehungsweise in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, die Armut zu bekämpfen. Und das Stichwort war damals, als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, Ungleiches ungleich behandeln. Also zum Beispiel mehr Geld in Schulen in prekären Stadtteilen fließen zu lassen, als in Stadtteilen, in denen es eh besser geht. Und ganz konkret hat die Regierung jetzt im September ein Paket für Alleinerziehende vorgestellt, beziehungsweise einen Plan. Also da soll es zum Beispiel möglich sein, Kinder vielleicht rund um die Uhr in eine Kita zu tun, sich, also nicht, dass sie da für immer bleiben, sondern
ja,
dass die Kita rund um die Uhr offen hat.
Klar.
Dann will man ermöglichen, dass Alleinerziehende eine Teilzeitausbildung machen oder Teilzeit ihren Schulabschluss machen. Also das sind so Überlegungen, die man hier hat. Ganz klar, wie das dann aussehen wird, ist es noch nicht. Der ausgearbeitete Plan soll dann im März vorgestellt werden. Es gibt ja auch noch andere ganz gute Projekte, zum Beispiel für Langzeitarbeitslose. Aber was man schon sagen muss in Bremen, das zeigen ja auch die vergangenen Jahre, dass der große Wurf gegen die Armut hier wirklich noch niemandem gelungen ist.
Der Tag am 12.12.2019. Heute ist ja Wahltag in Großbritannien. Die ersten Prognosen bekommen wir gegen 23 Uhr. Und was da rauskommt auf der Insel, was das heißt für die Innenpolitik, aber natürlich vor allem für den Brexit, das klären wir morgen hier im Podcast. Wer spezielle Fragen dazu hat, irgendwas wissen möchte, gerne her damit. Ein paar reiche ich gerne morgen dann an unseren London-Korrespondenten Friedbert Meurer weiter per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.